SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Prozess gegen den ersten mutmaßlichen Dschihad-Reisenden in der Schweiz. Statt für den IS kämpft der Angeklagte nun gegen seine Verurteilung. Die Schweiz exportiert ihr Berufsbildungsmodell nach Tunesien. Das sei auch ein Beitrag, um Auswanderung zu verhindern.
Junge Menschen, die Perspektiven haben, werden wahrscheinlich weniger daran interessiert sein, ins Ausland zu gehen. Und sie werden auch weniger anfällig dafür sein, einen radikalen Weg einzuschlagen,
sagt die Projektleiterin in Tunis. Mehr Interesse an der arabischen Kultur bei uns, das wünscht sich der Arabist und Islamwissenschaftler Hartmut Fähnrich. Der Mann, der für seine Übersetzungen den Schweizer Literaturpreis bekommen hat, ist Gast bei uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Gotteskrieger aus der Schweiz, die nach Syrien reisen und für eine Terrormiliz kämpfen. Die Bundesanwaltschaft muss sich zunehmend mit sogenannten Dschihadisten befassen. Nun hat sie erstmals Anklage gegen einen mutmaßlichen Dschihad-Reisenden erhoben. Das ist ein Präzedenzfall für die Justiz und für die Gesetzgebung. Aus dem Bundeshaus, Geraldine Eicher.
Am Flughafen Zürich sollte die große Reise starten. Doch statt einem Abflug nach Istanbul gab es für einen jungen Dschihad-Sympathisanten im letzten April einen Freiflug ins Gefängnis. Die Polizei hat ihn verhaftet. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß, aber sicherheitshalber wurde ihm der Pass entzogen. Und die Sache ist für ihn auch sonst noch längst nicht ausgestanden. Sein Fall wird ein Fall fürs Gericht, obwohl der Mann nicht einmal im Kampfgebiet war. Ja, sagt André Marti, Sprecher der Bundesanwaltschaft. Aber es gehe eben nicht nur, in Anführungszeichen, um eine geplante Dschihad-Reise.
Im Vorfeld dieser Reise wurde ganz klar belegt, dass sich der junge Mann in den aktiven Kampf, ins Kampfgebiet begeben wollte. Und deshalb kommt hier aus Sicht der Bundesanwaltschaft der Verstoß gegen das sogenannte IS-Gesetz zum Zuge.
Aus Gesprächen und Chats ging für die Ermittler auch hervor, dass der Mann sich der Terrororganisation IS habe anschließen wollen. Der Angeklagte hortete ferner Propagandamaterial, in dem der Dschihad verherrlicht wird. Mit dieser Anklage will die Bundesanwaltschaft ein Signal setzen, will Konsequenz demonstrieren. Oder, wie es André Marti formuliert,
es ist klare Absicht der Strafverfolgung, aber auch der politischen Behörden der Schweiz, auch nicht durch das Ausreisen lassen von Menschen aus der Schweiz zum internationalen Terror beizutragen.
Juristisch befinden sich die Ankläger aber auf neuem, unsicherem Terrain. Es ist der erste solche Fall in der Schweiz. Das Bundesstrafgericht wird nun prüfen, ob die Anklage den rechtlichen Bedingungen entspricht. Falls ja, muss das Gericht beurteilen, ob eine geplante Ausreise wirklich Grund für eine Verurteilung ist. Es ist also ein Testfall für das Gesetz. Die Bundesanwaltschaft sucht Rechtssicherheit.
Geraldine Eicher aus dem Bundeshaus. Und die weiteren Meldungen des Mittags hat nun Kevin Kahanes.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Konfliktparteien in Syrien ein weiteres Mal aufgerufen, die Kämpfe einzustellen. Alle Seiten müssten wegkommen von der, Zitat, «ruinierenden Logik eines militärischen Sieges», wird Ban von der Nachrichtenagentur AFP zitiert. Vor einer Woche hatte sich die Syrien-Kontaktgruppe auf eine Feuerpause im Bürgerkriegsland verständigt und dafür eine Frist bis heute gesetzt. Die Kämpfe gingen seither weiter. Im Südosten der Türkei sind zwei Soldaten und ein Polizeioffizier getötet worden. Sie kamen bei Gefechten mit Kämpfern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK ums Leben, wie die türkische Armee mitteilt. Die Sicherheitskräfte seien von den kurdischen Kämpfern in der Stadt Diyarbakir beschossen worden. Am Mittwoch waren bei einem Selbstmordanschlag gegen einen Militärkonvoi in der türkischen Hauptstadt Ankara 28 Personen getötet und über 60 verletzt worden. Gestern starben bei einem Anschlag im Südosten des Landes mindestens 6 Soldaten. Die türkische Regierung macht für beide Anschläge kurdische Extremisten verantwortlich. Beim EU-Gipfel in Brüssel verhandeln die Staats- und Regierungschefs weiter über Reformen, die Großbritannien fordert. Eine Einigung ist aber weiterhin nicht erreicht worden. Über Mittag soll laut dem britischen Sender BBC bei Lunch-Gesprächen weiter verhandelt werden. Das britische Volk wird voraussichtlich im Juni darüber abstimmen, ob das Land in der EU bleibt. Davor verlangt die Regierung von Brüssel Änderungen. Die letztjährige Rechnung der Stadt Luzern schließt besser ab als erwartet. Die Stadtregierung geht von einem Überschuss von 19 Millionen Franken aus. Veranschlagt worden war ein Plus von 800.000 Franken. Grund seien mehr Steuereinnahmen und höhere Erträge durch Gebühren. Trotz dieses Ergebnisses will die Stadt an den geplanten Sparmaßnahmen dieses Jahr festhalten. Über diese wird in einer Woche abgestimmt. Ein Student hat mutmaßlich das Computernetzwerk der ETH Zürich gehackt. Nun ist er von der Polizei verhaftet worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann soll Ende Januar über das System Software bestellt und sensible Daten heruntergeladen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Als die Universität die Manipulation bemerkte, reichte sie Anzeige gegen Unbekannt ein. Die ETH will den Fall nun genauer untersuchen und Konsequenzen ziehen. Zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren führt die New Yorker Metropolitan Opera wieder ein Werk auf, das von einer Frau komponiert wurde. L'amour de loin, der finnischen Komponistin Kaija Saariaho. Die Oper ist eine von 6 neuen Produktionen der Met in der kommenden Spielzeit, die Ende September beginnt. Zuletzt war am New Yorker Opernhaus in Manhattan 1903 eine von einer Frau komponierte Oper aufgeführt worden, Der Wald von Ethel Smyth. Das Wetter: Im Norden ist es wechselnd bewölkt, gebietsweise fällt Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt heute um 400 Meter, morgen steigt sie gegen 1800 Meter. Die Temperatur liegt um 6 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne bei 13 Grad.
Die Schweiz und Tunesien pflegen eine freundschaftliche Beziehung. Das zeigt auch der freundliche Ton am zweiten Tag des Staatsbesuchs des tunesischen Präsidenten in Bern. Die Schweiz versucht seit dem arabischen Frühling, dem nordafrikanischen Land zu helfen, auf seinem Weg in die Demokratie. Eine Art zu helfen ist, die Schweizer Berufslehre nach Tunesien zu exportieren. Und diese Hilfe ist auch bitter nötig. Denn das tunesische Bildungssystem hat ein großes Problem mit Folgen für die Jugendlichen. Wer die Ausbildung abschließt, bleibt meist arbeitslos. Daniel Voll.
Die Schwächen des Bildungssystems in Tunesien zeigen sich in einem einzigen Begriff: Diplômé chômeur. Die arbeitslosen Hochschulabsolventen sind eine feste Größe in jeder Diskussion über die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit. Die neuesten Zahlen bestätigen es: Jeder dritte Arbeitslose in Tunesien hat einen höheren Abschluss. Das war nicht immer so, sagt Hatem Ben Salem, bis zur Revolution 2011 Bildungsminister unter Diktator Ben Ali. Ein Studium galt als Lift zum gesellschaftlichen Aufstieg.
L'éducation en Tunisie était avant tout un ascenseur social. À partir du moment où l'université tunisienne a sorti des chômeurs, toutes les dérives étaient prévisibles.
Als die Hochschulen ab Ende der 90er Jahre zunehmend Hochschulabgänger in die Arbeitslosigkeit entließen, habe man das Problem erkannt. Doch die Regierung Ben Ali änderte nicht das Bildungssystem, sondern schuf zusätzliche Stellen für Akademiker und erkaufte sich so den sozialen Frieden, gibt der Ex-Bildungsminister heute zu.
C'était un phénomène qui était plus ou moins maîtrisable par l'État. L'espoir pour un jeune diplômé de trouver un travail était possible.
Das änderte sich erst ab Mitte, vor rund 10 Jahren, als die Zahl der arbeitslosen Akademiker rasch anstieg und weil sich der Staat den aufgeblasenen Apparat nicht mehr leisten konnte. Die Statistik zeigt freilich noch etwas anderes. Betroffen sind vor allem Techniker und Naturwissenschaftler, weil es in der tunesischen Industrie gar nicht genügend solche qualifizierten Arbeitsplätze gibt. Und weil die Ausbildung zu praxisfremd ist, wie tunesische Bildungsfachleute im persönlichen Gespräch bestätigen. Praxisnahe Ausbildung dagegen habe zu wenig Ansehen, weil sie nicht als Weg zum gesellschaftlichen Aufstieg gelte. Aber langsam doch zur Alternative wird, denn für Hochschulabgänger sei es heute praktisch unmöglich, eine Stelle zu finden, sagt Hatem Ben Salem, weder beim Staat, dem es immer schlechter geht, noch der Tourismuswirtschaft, die am Rande des Konkurses steht.
avec un état de dégradation des conditions économiques dues à la faillite du tourisme aujourd'hui en Tunisie, au départ de plusieurs investisseurs.
Zudem haben sich seit der Revolution verschiedene internationale Konzerne ihre Tochtergesellschaften aus Tunesien abgezogen und produzieren jetzt in anderen Ländern.
Daniel Voll. Jugendliche, die mit einem Universitätsabschluss auf der Straße landen, mit dem Diplom Chômeur, das muss nicht sein, findet Barbara Detwiler. Sie versucht seit 3 Jahren in Tunis im Namen der Schweiz, Jugendlichen die Berufslehre näher zu bringen. Ich wollte von Barbara Detwiler wissen, wie sie das grundsätzlich macht.
Ja, also wir haben seit 3 Jahren ein Projekt im Bereich Berufsbildung und wir können als Schweiz mit unserer langjährigen Erfahrung und Expertise in der Berufsbildung einen Beitrag leisten. Wir haben verschiedene Projekte, die wir umsetzen. Ein besonders innovatives Projekt richtet sich zum Beispiel an junge Uni-Absolventinnen und Absolventen. Diese haben in sogenannten Übungsfirmen die Möglichkeit, praktische Kompetenzen und sogar auch reale Berufserfahrung zu erwerben. Und diese Übungsfirmen funktionieren wie richtige Firmen, obwohl sie nur mit virtuellen Produkten und Dienstleistungen handeln. Die jungen Leute lernen da zum Beispiel in einem Team zu arbeiten oder auch Initiative zu ergreifen, ihre Arbeit zu planen, aber auch kompetent aufzutreten oder pünktlich zur Arbeit zu kommen. Und diese Kompetenzen sind wichtig, wenn sich die jungen Leute auf einen Job bewerben wollen.
Wie wollen Sie denn das aufbauen, dass wirklich Berufslehren entstehen, bei denen die Leute von Grund auf praktisch ausgebildet werden?
Wir haben da verschiedene Projekte. Zum Beispiel werden die Ausbildner in den Berufsbildungszentren in innovativen Unterrichtsmethoden geschult oder die jungen Leute erhalten Ausbildungszertifikate, die gemeinsam vom öffentlichen und vom Privatsektor ausgestellt werden. Das ist neu in Tunesien. Und was es natürlich vor allem auch braucht, es braucht sehr viel Sensibilisierungsarbeit und insgesamt muss natürlich die Ausbildung praxisorientierter gestaltet werden.
Die Berufsbildung in Tunesien ist nicht wirklich angesehen. Das soll sich ändern. Was erhoffen Sie sich sonst noch für junge Tunesierinnen und Tunesier dank Ihren Projekten?
Wir erhoffen uns für junge Tunesierinnen und Tunesier, dass sie künftig alle die gleichen Chancen haben, unabhängig von dort, wo sie leben, ob sie jetzt in den inneren Regionen des Landes leben oder in der Hauptstadt.
Was ist das Ziel? Was ist die Vision? Wo soll Tunesien denn stehen in Sachen Berufsbildung in etwa 20 Jahren?
Wir erhoffen uns natürlich, dass wir mit diesem Projekt einen Beitrag leisten können, um die Arbeitslosigkeit, die ja heutzutage sehr hoch ist, zu reduzieren. Und wir denken, dass wenn in 20 Jahren die Leute vermehrt eine Berufsbildung gemacht haben, die auch den Bedürfnissen des Marktes entspricht, dass dann weniger Arbeitslosigkeit herrscht unter den Jugendlichen.
Welche Vorteile bringt eigentlich diese Hilfe der Schweiz? Ist das vor allem ein gutes Image in Tunesien oder ist das noch mehr?
Ja, das wäre jetzt interessant, ein Feedback der tunesischen Partnerorganisationen zu hören. Ich denke, wir tragen insgesamt zu den Zielen bei, die sich Tunesien selbst in dieser Übergangsphase gesetzt hat. Und zwar dort eben, wo wir als Schweiz einen Mehrwert haben. Eben zum Beispiel im Bereich der Berufsbildung. Und wir sind ein Partner, der sich vor allem auch im Inneren des Landes stark engagiert und auch dort Resultate erzielt. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben in den letzten Jahren in Tunesien durch die Vergabe von Mikrokrediten und zinslosen Darlehen an junge Unternehmerinnen und Unternehmer über 10.000 Arbeitsplätze geschaffen, insbesondere auch in den ärmeren Regionen im Landesinnen. Wir sind auch im Migrationsbereich tätig, haben zum Beispiel Tausenden von gestrandeten Migrantinnen geholfen. Und ich denke, indirekt und langfristig leisten unsere Projekte auch einen Beitrag an die Migrationsproblematik. Junge Menschen, die Perspektiven haben, werden wahrscheinlich weniger daran interessiert sein, ins Ausland zu gehen. Und sie werden auch weniger anfällig dafür sein, einen radikalen Weg einzuschlagen.
Sagt Barbara Detwiler. Sie ist in der Schweizer Botschaft in Tunis verantwortlich für das schweizerisch-tunesische Kooperationsprogramm. Und diese Themen erwarten Sie noch im Rendezvous. Freiwilligenarbeit einmal anders, nämlich im Internet.
Sie können eine Facebook-Gruppe moderieren, Sie können die Webseite Ihres Vereins gestalten oder auch sonstige Beratungswebseiten kreieren, um anderen Menschen zu helfen.
Warum diese Art der Freiwilligenarbeit immer wichtiger wird. Und so tönt es. So tönt es in einem Altersheim in Indien. Und das Rezept für ein hohes Alter ist für diese Altersheimbewohnerin:
Be happy. Love and be happy.
Einfach glücklich sein und lieben. Die Reportage. Zuerst aber in die Schweiz. Menschenrechte. Noch vor 15 Jahren eine Selbstverständlichkeit. Und heute noch kaum mehr das Papierwert, auf dem sie stehen. Dies das Fazit im Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Besonders beunruhigend sei dabei, dass nicht nur die autoritären Regime die Menschenrechte mit Füßen treten, sondern auch die westlichen Länder. Also die, die bisher für diese Rechte einstanden. Aber jetzt beschäftigen den Westen die Hunderttausenden von Flüchtlingen und Migranten. Und darum taucht die Frage auf, was wiegt schwerer, was ist wichtiger? Nationale Interessen oder Menschenrechte? Fredrik Steiger sprach darüber mit Kenneth Roth, dem Direktor von Human Rights Watch.
Kenneth Roth leitet seit 13 Jahren die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Er beobachtet eine Verschlechterung der Lage weltweit in drei Etappen. Den Anfang machten China und Russland. Auch nach dem Ende des Kalten Krieges gewiss keine Musterknaben punkto Menschenrechte. Doch deren Missachtung durch Moskau und Peking wurde immer krasser.
Those are two big, powerful countries that are pushing in the wrong direction. But then, of course, there are, you know, countervailing pressures.
Zwei große, mächtige Länder, die in die falsche Richtung ziehen. Der Grund? Sie können das stillschweigende Abkommen mit ihrer Bevölkerung nicht mehr einhalten, nämlich: Wir sorgen für wirtschaftlichen Wohlstand, dafür mischt ihr euch nicht in die Politik ein. Der Unmut im Volk wächst, also ziehen die Regime die Schraube immer stärker an.
So we've seen an almost preemptive crackdown to try to avoid a popular uprising.
Was in Moskau und Peking passiert, wird in anderen Hauptstädten intensiv verfolgt. Und das wiederum führte zur zweiten Etappe der Verschlechterung. So manchem mehr oder minder demokratisch an die Macht gelangten Präsidenten in Asien, vor allem aber auch in Afrika, dienen die beiden Großmächte als Vorbild. Kenneth Ross spricht von einem Virus.
We've seen a virus spreading in Africa.
Besonders tragisch sei jedoch, so Ross, die dritte Anti-Menschenrechtswelle, die in Europa anrolle.
We've seen a real negative trend, particularly in Europe, by the combination of the large-scale refugee flow.
Der Ansturm von Flüchtlingen, aber auch die jüngsten Terrorattacken führten dazu, dass rechtsstaatliche Prinzipien geopfert würden. Der Anspruch auf Asyl werde bestritten, rechtsstaatliche Verfahren würden in Frage gestellt. Im Kampf gegen den Terrorismus werden Befugnisse demokratisch unzureichend kontrollierter Geheimdienste ausgeweitet. Eine Überwachungsstaatsmentalität mache sich breit. Zudem halte vielerorts eine regelrechte Islamophobie Einzug. Das Menschenrecht der Religionsfreiheit sei auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Doch Ächtung oder Ausgrenzung seien gewiss kein Rezept, um die Länder Europas sicherer zu machen, ist Ross überzeugt.
Frankly, that's a recipe that could have been written by ISIS.
Muslime auszugrenzen, das sei eine Strategie, wie sie die Terrormiliz IS selber nicht besser erfunden haben könnte. Kenneth Ross lehnt es ab, Menschenrechte gegen nationale Interessen auszuspielen. Es gebe kein Entweder-Oder. Die allermeisten Europäer wollten keine russischen Verhältnisse, keine Putinisierung Europas.
I mean, we're seeing this sort of Putinization of Europe.
Auch die Herrschaft von Nationalpopulisten in Polen oder Ungarn scheint ihm kein attraktives Modell. Er ist überzeugt, dass weder Frankreich demnächst von einer Präsidentin Le Pen noch die USA von einem Präsidenten Trump regiert würden. Wenn's ernst werde, wenn sie im Wahllokal ständen, würden sich die meisten eines Besseren besinnen, wie er meint.
When people actually go to the ballot box, more sane voices and more sane behavior.
Doch wie bewertet Kenneth Ross die in der Schweiz unmittelbar bevorstehende Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative? Er sieht sie wenig erstaunlich negativ. Die Ungleichbehandlung von Kriminellen nach Herkunft stört den Menschenrechtler ebenso wie die Aushebelung der politischen und juristischen Instanzen mit der Initiative. Weniger selbstverständlich ist seine politische Argumentation.
If somebody commits a terrorist act or some violent crime,
begehe ein Ausländer terroristische Straftaten oder Gewaltverbrechen, dann könne eine Ausschaffung angemessen sein. Aber Leute auszuschaffen wegen Bagatelldelikten hält er für falsch und vor allem für unklug. So stigmatisiere man Einwanderer, zeige ihnen, ihr gehört gar nicht wirklich zur Schweizer Gesellschaft.
The idea of going after people for shoplifting or for minor misdemeanors with little due process suddenly expelling them is really sending a signal that you're not quite Swiss.
Das Signal müsste umgekehrt lauten. Ihr gehört zur Schweiz, deswegen müsst ihr euch an die Schweizer Rechtsordnung halten.
That is the opposite signal that should be sent.
Nur so mache man aus Zuwanderern konstruktive, gesetzestreue Schweizer. Ross glaubt oder will glauben, dass die Mehrheit der Schweizer das auch so sieht. Ohne Optimismus könnte er sein Amt als Vorkämpfer für Menschenrechte kaum schon so lange ausüben.
Die Schweiz ist ein Land der Freiwilligen, doch seit Jahren nimmt der Anteil dieser Freiwilligen ab. Aktuell ist es noch die Hälfte der Bevölkerung, die in einem Verein oder in der Nachbarschaft hilft. Da kommt das Internet wie gerufen, es eröffnet neue Wege für die freiwillige Hilfe. Und jetzt wissen wir es schwarz auf weiß, Wissenschaftler haben nämlich erstmals untersucht, wie wichtig das Internet für die Freiwilligenarbeit ist. Raphael Vonnat.
Es ist eine neue Form von Freiwilligenarbeit, die Homepage eines Vereins zu betreuen. Frederik Poppenhäger ist Mitglied einer Zürcher Theatergruppe und gleichzeitig ihr Webmaster. Das Echo auf seine Arbeit sei positiv.
Ja, ich bekomme Rückmeldungen von Mitgliedern des Vereins. Da spüre ich schon, dass das allen gut gefällt und dass ich da einen Beitrag zuleiste zur allgemeinen Vereinszufriedenheit.
Diese Einschätzung deckt sich mit jener von Markus Freitag. Der Politikwissenschaftler an der Universität Bern untersucht mit seinem Team seit Jahren die Freiwilligenarbeit in der Schweiz. Das Internet gehört zur Zukunft der Freiwilligenarbeit, ist Freitag überzeugt.
Das Internet ist die Chance, dass tatsächlich Menschen, die bislang nicht freiwillig tätig waren, sei es auch, weil sie zeitlich, beruflich nicht dazu gekommen sind, im Internet nun eine Plattform finden, sich auch freiwillig zu betätigen.
Für die jüngste Ausgabe des Freiwilligenmonitors haben die Forscher mehr als 5000 Personen befragt. Dabei zeigte sich, dass ein Viertel der Befragten gemeinnützige Arbeit im Internet leistet. Markus Freitag macht ein Beispiel.
Denken Sie an die vielen Webseiten, die im Zuge der Flüchtlingskrise entstanden sind, wo Menschen Informationen abholen, wo andere Menschen Informationen geben, damit alle zusammen helfen können.
Ein weiteres Beispiel ist es, Artikel zu schreiben für das Internetlexikon Wikipedia. Der aktuelle Freiwilligenmonitor zeigt auch, dass die meisten Leute, die online helfen, dies auch offline tun, also nicht nur im Internet. Freitag denkt deshalb, dass die Freiwilligenarbeit im Internet die klassische Nachbarschaftshilfe oder Vereinsarbeit nicht verdrängt.
Also es wird die realweltliche Freiwilligkeit und die Nachbarschaftshilfe, wie wir sie bislang kennen, bestimmt nicht ablösen, aber es wird ein weiterer Faktor sein, um freiwillig tätig zu sein.
Trotzdem nimmt der Anteil jener Leute, die Freiwilligenarbeit leisten, seit Jahren ab, wie Markus Freitag festgestellt hat.
Im internationalen Vergleich steht die Schweiz immer noch recht gut da, was die Zahl der Freiwilligtätigen angeht. Aber es gibt durchaus auch Risse im sozialen Kit der Schweiz, weil die Freiwilligentätigkeit abnimmt und wir Anzeichen des Rückzugs der Zivilgesellschaft vernehmen können.
Ob das Internet diese Risse tatsächlich kitten und für eine Trendwende sorgen kann, ist offen. Politikwissenschaftler Freitag betont lieber das Positive. Für ihn ist sicher, dass dank dem Internet mehr Menschen erreicht werden können.
Genau das ist das Wichtige vom Internet, der ganzen sozialen Medien, dass sie sehr viel einfacher und leichter sehr viel mehr Menschen erreichen können und eine Botschaft vermitteln können.
Und deshalb sei das Internet wichtig für die Freiwilligenarbeit. Daran glaubt auch Frederik Poppenhäger mit seiner Theater-Homepage. Es brauche Freiwillige, die sich für andere engagierten.
Denn nur so kann irgendwo in der Gesellschaft auch Gemeinwohl geschaffen werden. Wenn sich alle ein bisschen engagieren, dann hat man es zusammen irgendwie besser. Wenn jeder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, dann kann, glaube ich, keine Gesellschaft so gut zusammen existieren.
Der Freiwillige Frederik Poppenhäger im Bericht von Raphael Vonnat. Zum fünften Mal kürt SRF den Helden des Alltags oder die Heldin des Alltags. Das ist ein Preis für Menschen, die sich engagieren. Wen wir suchen, Sie erfahren es auf unserer Webseite srf1.ch. Die Eltern schauen den Kindern und später schauen die Kinder den Eltern. So war das vor einiger Zeit in der Schweiz und so ist das noch heute in Indien. Dort ziehen die Eltern zum ältesten Sohn, wenn sie nicht mehr alleine leben können. Altersheime gibt es kaum. Doch langsam ändert sich das, weil die Gesellschaft sich verändert. Und die Privatwirtschaft hat diese Marktlücke entdeckt. Karin Wenger hat bei Bangalore ein Altersheim besucht.
Wer ins Altersheim zu Xanti zieht, muss Einsamkeit und Natur lieben. Der schlichte, mehrstöckige Bau mit den kleinen Ein- und Zweizimmerwohnungen liegt mitten in einer Mangoplantage, weit ab jeder Zivilisation. Es gibt einen kleinen Tempel und unendlich viele Vögel. Das Gemeinschaftszentrum ist noch im Bau, der Fitnessraum wirkt unbenutzt.
And we don't put any pepper and salt, we keep it over here once they can.
Im kleinen Restaurant genießt die 66-jährige Vasanta, eine hochgewachsene, drahtige Frau, alleine ihr Mittagessen, einen Teller mit Linsen, indischem Fladenbrot und Gemüse. Die Lehrerin ist eine der jüngsten der 37 Bewohner und war mit ihrem Mann die erste, die hier vor 4 Jahren eingezogen ist. Doch aus ihrem Umfeld gab es Widerstand, denn in Indien werden Altersheime noch immer gleichgesetzt mit Armenhäusern.
Initially when we decided to come here, I was telling my relatives, oh, you know, I'm going to a senior citizen home. You have 2 sons and in US earning so much and why are you going to a home?
Wieso geht ihr dahin? Ihr habt doch 2 gut verdienende Söhne, kritisierten die Leute. Ich habe meinen Söhnen von Anfang an gesagt, dass ich meinen Freiraum brauche und nicht von ihnen abhängig sein will. Deshalb respektierten sie jetzt unseren Entscheid. Doch viele Kinder fürchten sich davor, wie andere über sie denken, wenn ihre Eltern in ein Altersheim ziehen statt zu ihnen. Nur langsam löst sich das gesellschaftliche Tabu auf, so langsam, wie sich die indische Gesellschaft verändert. Vasantas Söhne leben in den USA, genauso wie Hunderttausende von anderen Indern. Nicht alle können oder wollen ihre Eltern bei sich aufnehmen. Und die Schwiegertöchter, die bislang die Eltern ihrer Ehemänner bis zum Tod gepflegt hatten, arbeiten heute vielfach und haben keine Zeit, sich auch noch um Haushalt, Kinder und Schwiegereltern zu kümmern. Staatliche Wohn- und Betreuungseinrichtungen für alte Leute fehlen jedoch gänzlich in Indien. Doch private Bau- und Dienstleistungsfirmen hätten die Marktlücke längst erkannt, sagt N.S. Vinod. Er ist einer der Investoren des Bell Valley Home, ein Altersheim für 400 Personen, das im kommenden Jahr fertig werden soll.
There is a huge need for this. And the other thing is, a lot of real estate developers saw this as an opportunity to make easy money.
Der Bedarf ist enorm und viele Investoren glauben, mit Altersheimen schnelles Geld zu verdienen. Es sind jedoch nicht die Superreichen, die ins Altersheim ziehen, denn sie können sich Fachbetreuung rund um die Uhr leisten. Es ist die Mittel- und obere Mittelschicht, die sich nach einem Platz im Altersheim umsieht. In Indien sind 100 Millionen Menschen älter als 60. Im ganzen Land gibt es jedoch nur 30 bis 40 Altersheime. Sie bieten Essdienste, Unterhaltung und Krankenschwestern sind 24 Stunden anwesend. Aber auf schwere Pflegefälle ist keines eingerichtet. Im Altersheim Sukshanti spielen Vasanta und ihr Mann Bhaskara täglich eine Runde Ping-Pong, ein kämpferisches Duell. Yoga, Meditation, Spaziergänge, Zeitungslektüre und Internet füllen ihren Alltag. Es sei besser, dann ins Altersheim zu kommen, wenn man noch rüstig sei, statt sich im hohen Alter nochmals an eine neue Umgebung anpassen zu müssen, glaubt Vasanta. Obwohl sie die Jüngste ist, ist sie eine Art Hausmutter geworden und schreibt jeden Tag einen Witz an eine Gemeinschaftstafel.
Be happy. Laugh and be happy. And try to bring that laugh in others' face. Then you feel really good.
Sei glücklich, mache andere glücklich, lache. Das sei das Wichtigste in dieser letzten Lebensphase. Darum bemühen müsse sich jedoch jeder Einzelne bis zum Tod, in der großen Gemeinschaft des Altersheims und der kleinen der Ehe. An diesem Morgen fand Vasanta eine rote Rose vor ihrer Zimmertür. Ihr Mann hatte sie hingestellt zur Feier ihres 47. Hochzeitstags.
Karin Wengers Reportage aus Bangalore. Gleich 1, genauer gesagt 1:01 im 1. und 4. Zeit fürs Tagesgespräch mit dem Gewinner des Schweizer Literaturpreises und Übersetzer aus dem Arabischen, Hartmut Fähndrich, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahanes.
Zum ersten Mal wird in der Schweiz ein mutmaßlicher Dschihadist vor Gericht gestellt, der vor seiner Ausreise verhaftet wurde. Der 25-Jährige wollte sich laut der Bundesanwaltschaft im Ausland der Terrororganisation IS anschließen. Die Konfliktparteien in Syrien sollen die Kämpfe einstellen. Dazu hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ein weiteres Mal aufgerufen. Heute läuft eigentlich eine Frist für eine Feuerpause ab. Die Kämpfe gehen aber weiter. In Brüssel verhandeln die Staats- und Regierungschefs bei Lunchgesprächen weiter über EU-Reformen. Großbritannien fordert diese. Bis jetzt gibt es aber keine Einigung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.